Ja, auch ich wünsche allen einen guten Morgen. Gudi Ast Isa, ist das so ungefähr richtig? Godus Ast Isa. Das musste ich jetzt einfach machen. Ich habe noch nie eine Gemeinde mit auf Persisch begrüßt. Heilig ist der Herr. Genau, heilig ist der Herr. Darum geht's eigentlich immer und überall, auch in dieser Predigt heute Morgen. Ich freue mich, dass ich heute hier sein kann und freue mich auch über die herzliche Begrüßung schon vor dem Gottesdienst. Sind schon hier und da Leute auf mich zugekommen, haben mich begrüßt, kurz mit mir gesprochen. Auch vielen Dank für die herzliche Begrüßung hier während des Gottesdienstes. Ich bin jetzt schon seit vielen Jahren Pastor und wenn ich mir nur diese Zeit anschaue, also er hat erwähnt, ich bin Holzmechaniker, ja, auch in der Zeit. Aber jetzt mal nur dieser Blick zurück in meiner Zeit als Pastor. Wenn ich mir diese Zeit anschaue, dann stelle ich fest, das Leben mit Jesus, das ist wirklich spannend. Ein Leben mit Jesus ist spannend. Und ich habe jetzt hier schon so Kopfnicken gesehen. Ja, auch wenn du dein Leben hier in dieser Gemeinde gelebt hast oder vielleicht auch schon in einer anderen Gemeinde, das Leben auch als Gemeinde, als Christ, das ist immer spannend. Das Leben mit Jesus ist wirklich immer ein spannendes Leben. Auf Gott zu hören, seinen Willen erkennen, um dann auch zu tun, was Gott uns, darum geht's ja dann, hören und dann zu tun, was er uns aufs Herz gelegt hat, was er uns wichtig gemacht hat. So, und damit bin ich dann auch wirklich im Grunde genommen mittendrin in der Thematik meines Predigttextes, denn schon damals, zur Zeit Jesu, auch damals war das Leben mit Jesus sehr spannend. Von Anfang an, das, was damals geschehen ist, als Jesus zur Erde kam, das, was damals geschehen hat, so etwas in Bewegung gesetzt, was sich zu der Zeit damals oder auch gerade davor niemand sich hätte vorstellen können. Eine Veränderung, die auch uns heute immer noch bewegt, verändert, motiviert, stärkt, Hoffnung gibt. Also ich liebe die Evangelien. Alle Bücher sind wichtig, aber ich kann sagen, so mein Herz schlägt sehr stark für die Evangelien, weil sie von der Erfüllung der alttestamentlichen Prophezeiungen berichten. Weil in den Evangelien berichtet wird, wie Jesus, wie Gott Mensch wurde, wie der Sohn Gottes selber zu uns spricht und was er getan hat. Und uns vorgelebt hat und uns gesagt hat, worauf es wirklich ankommt. Heute halte ich eine Predigt über die ersten Verse aus dem Markus-Evangelium. Im Grunde kann man ja sagen, dass das Evangelium ist ja die frohe Botschaft von Jesus Christus. Und im Grunde genommen kann man sagen, dass diese frohe Botschaft unaufhaltsam ist. Jetzt können wir mal die Folie zeigen, die erste Folie, auf der das Wort unaufhaltsam steht. Genau, vielen Dank. Diese frohe Botschaft ist unaufhaltsam. Ja, es gibt Probleme, es gibt Schwierigkeiten. Manchmal scheint es sogar so, als wenn es Rückschläge gibt. Und dennoch ist diese Freudenbotschaft unaufhaltsam. Nach Jesu Himmelfahrt, da waren es zunächst nur so ein paar Jünger. Und heute? Heute gibt es Millionen Christen weltweit. Und auch wir. Hier in diesem Raum, wenn wir Christen sind, gehören dazu. Wir dürfen uns angesprochen fühlen. Auch wir sind Teil dieser Kraft Gottes, die sich nicht aufhalten lässt. Und dafür sollten wir niemals aufhören, Gott zu danken und ihn auch dafür zu loben. Das Thema meiner Predigt können wir jetzt auch zeigen. Jesu Wege zu den Herzen der Menschen. Da war einer, der hatte bei seinen Mitmenschen so viel Mutlosigkeit entdeckt. Er hatte entdeckt, dass es viele Menschen gibt, die ohne Hoffnung leben. Ja, sie hoffen auf ein Kind oder vielleicht sogar auf Enkelkinder, aber sie bekommen keinen. Sie hoffen auf Gesundheit und bleiben dennoch krank. Sie hoffen darauf, dass sie eine Arbeit haben, aber bekommen keine. Und andere wiederum haben so viel Arbeit, dass sie nicht wissen sollen, wie sie das überhaupt schaffen sollen. Er kannte Familien, die zerrüttet waren, keine Hoffnung auf Frieden oder Menschen, die ihre Heimat verloren hatten, keine Hoffnung, die Heimat jemals wiederzusehen. Und das sind Beobachtungen eines Mannes, der vor 2000 Jahren gelebt hat. Und wenn er heute gelebt hätte, könnte er dieselben Beobachtungen machen. Wer war dieser Mann, der diese Beobachtungen machte? Das war eben genau dieser Markus, der Schreiber des Evangeliums. Dieser Markus stellte fest, ich entdecke so viel Resignation, obwohl sie doch eigentlich allen Grund zur Hoffnung haben müssten, haben können. Dieser Mann, Markus, hatte feststellen müssen, obwohl der Retter ja schon längst da war, obwohl er zum Greifen nahe war, obwohl er die Prophezeiungen alle erfüllt hatte, obwohl er für uns Menschen am Kreuz gestorben, begraben, auferstanden, zum Himmel wieder aufgefahren ist, den Kraft des Geistes ausgesendet hatte, obwohl das alles schon eingetreten war, konnten die Menschen anscheinend nicht begreifen, wer denn dieser Jesus wirklich war. Und da hat Gott diesem Markus ein etwas wirklich richtig Wichtiges aufs Herz gelegt und ein Herzensanliegen gegeben, hat ihm das wichtig gemacht, schreibe alles auf, was du über Jesus weißt. Und dadurch, oder im Grunde genommen kann man sagen, damit hat der Markus etwas gemacht, was nicht mit Gold und Geld aufzuwiegen ist. Denn dadurch konnten die Menschen jetzt mal nachlesen, was sie nicht wussten über Jesus und erfahren, dass er wirklich Sohn Gottes ist. Und heute Morgen geht es lediglich um die ersten 8 Verse aus diesem Evangelium. Diese Bibelstelle können wir mal zeigen vorne, Markus 1, 1 bis 8. Hubert hat den Text eben gelesen und ich werde heute Morgen vorrangig auf die Verse 1 und 3 eingehen, Aber um den Zusammenhang besser zu verstehen, habe ich alle Verse lesen lassen und werde auch in der Predigt darauf eingehen. Zunächst die Frage, was für ein Mann war dieser Markus? Diese Frage können wir ja auch zeigen. Was für ein Mann war dieser Markus? Der Name Markus kommt aus dem Lateinischen, hat hier diese Grundbedeutung Hammer. Und somit würde ich sagen, ist der Markus einer von den Geschichtsschreibern, der einen wirklichen Hammer geschrieben hat. Es hat das Leben der Menschen schon damals verändert und es verändert das Leben der Menschen auch heute immer noch. Markus war ein Jude, der Christ geworden war. Sein voller Name war Johannes Markus. Seine Mutter hieß Maria und in ihrem Haus konnte sich die Urgemeinde treffen. Also anscheinend hatte sie ein großes Haus, wo viele Leute zusammenkommen konnten. Sie verfügte sogar über Hauspersonal. Markus kam also wahrscheinlich aus einem wohlhabenden Haus. Durch diesen Wohlstand hatte Markus dann wohl auch die Zeit und auch das Geld und die Bildung, so ein Evangelium aufzuschreiben. Und das Wichtige hierbei ist, diese Möglichkeiten, die er hatte, Gott hatte ihm Möglichkeiten gegeben, und diese Möglichkeiten, die er hatte, die hat er dann auch genutzt, um eben dieses Evangelium aufzuschreiben. Und auch das können wir von Markus lernen. Wenn wir Zeit, Kraft, Begabung haben und das einsetzen für Gott, wenn wir es investieren, dann kann Gott daraus etwas wirklich Gutes machen. Man könnte auch die Frage stellen, ja, was hat denn dieser Markus schon gemacht? So von der anderen Seite gesehen, was hat er denn schon gemacht? Er hat doch lediglich einen Stift genommen oder eine Feder, was auch immer, Papier und hat aufgeschrieben, was er von Jesus wusste. Das wäre dann so etwas eine negative Darstellung. Ja? Was hat er schon gemacht? Aber so denken doch auch wir manchmal, oder? Manchmal denken doch auch wir so. Was mache ich denn schon? Großartiges. Vielleicht denkst du, ja, das, was ich mache, das ist ja überhaupt nichts Besonderes, nichts Großartiges. Aber Gott kann auch aus dem, was du machst und was du vielleicht für gering hältst, etwas machen, das dazu beiträgt, dass seine Botschaft weiterhin unaufhaltsam bleibt. Ganz bestimmt. Und das ist eines dieser entscheidenden Wege, von Jesus zu den Herzen der Menschen, immer von Jesus durch uns zu anderen Menschen. Ich möchte jetzt mal ein Beispiel nennen, das Beispiel Kindergottesdienstmitarbeiter. Sie legen einen wichtigen Grundstein in die Herzen, in die Seelen dieser noch jungen Menschen. Und jetzt mache ich einen Sprung, ja, auf einmal sind das erwachsene Menschen, Mitarbeiter in der Gemeinde, vielleicht sogar in der Mission. Ein wichtiger Grundstein, das ist nicht das Allumfassende, aber ein wichtiger Grundstein wurde gelegt, als noch klein waren und Menschen ihnen dieses Evangelium weitergesagt haben. Was du auch immer machst, für Jesus unterwegs bist, was du auch immer machst, denke niemals zu gering davon, denn letztlich und in erster Linie ist Gott der Vervielfältiger. Zurück zu dem Markus. Markus war unter den Christen ziemlich bekannt, nicht nur aufgrund dieses Buches. Er wurde auch dadurch bekannt, weil er bereit war, mit Paulus und Barnabas auf die damals so beschwerlichen Missionsreisen zu gehen. Er war unterwegs für Jesus. Warum tat er das? Weil er dieses große Verlangen hatte, dass die Menschen erkennen sollten, dass dieser Jesus, von dem ja im Grunde genommen mindestens fast alle redeten, dass sie ihn besser kennenlernen, ihn groß machen, den Weg für Christus zu bahnen. Schon der erste Vers in seinem Buch hat so viel Aussagekraft. Wir können mal den Vers 1 zeigen. Dies ist der Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Evangelium, ich hatte es schon erwähnt, viele wissen das von euch, bedeutet frohe Botschaft, gute Nachricht. Wenn wir von den Evangelien reden, es gibt ja 4, Matthäus, Markus, Lukas und auch Johannes. Wenn wir von den Evangelien reden, dann meine ich, sollten wir viel mehr von den Büchern der guten Nachricht reden. Es gibt ja sogar die Bibel, die heißt Gute Nachricht oder Hoffnung für alle. Ja, wenn wir von den Evangelien reden, von der Freudenbotschaft reden. Evangelium ist ja ein verdeutschtes griechisches Wort. Im griechischen Text steht da Euangelion, griechisch Euangelion. Und daraus wurde das griechisch verdeutschte Wort Evangelium. Stattdessen denke ich, sollten wir viel mehr und viel häufiger davon reden, das ist eine gute Nachricht. Das ist eine gute Nachricht. Also immer gleich übersetzen. Und ich glaube sogar, dass das nicht einfach nur so eine Wortspielerei ist, sondern die Menschen wollen gute Nachrichten hören. Dann können wir sagen, komm mal hier, soll ich dir mal etwas aus diesem Buch vorlesen? Das hat den Titel Gute Nachricht. Wir wollen alle gute Nachrichten hören. Weiter in dem ersten Vers, also es ist eine frohe Botschaft von Jesus Christus. Jesus bedeutet, Gott hilft oder Gott rettet. Christus bedeutet, der Gesalbte. Könige wurden damals gesalbt, um sie in ihr Amt einzuführen, um sie für ihr Amt zu bevollmächtigen. Und Jesus ist der von Gott in besonderer Weise gesalbte König aller Könige. Und dann steht da, so noch die letzte Aussage in diesem Vers, dem Sohn Gottes. Wenn wir Christen sind, dann ist das für uns selbstverständlich. Sohn Gottes. Aber das war und ist für viele Juden bis heute noch eine totale Provokation. Sogar Gotteslästerung. Und Markus nimmt hier in diesem ersten Vers kein Blatt von dem Mund. Er ist so sehr von dieser Tatsache überzeugt, dass Jesus, der so lang ersehnte Messias, der Retter der Menschheit, Sohn Gottes ist. Er ist nicht tot, er ist auferstanden. Diesen Satz, ersten Satz, kann man also so ausführlich, im Grunde genommen auch so wiedergeben. Das ist die frohe Botschaft darüber, dass Gott hilft, dass Gott rettet. Durch den Gott in einer besonderen Art und Weise zum König aller Könige gesalbt hat. Und das ist der Sohn, das ist Jesus, der Sohn Gottes. Was für eine wunderbare Überschrift über ein Evangelium. Also ihr wisst ja, über ein Buch, das heißt Gute Nachricht. Im Alten Testament ist es noch eine Prophezeiung. Und dann schreibt er gleich am Anfang, jetzt ist es Wirklichkeit geworden. Die Freudenbotschaft von dem prophezeiten Retter nimmt seinen Lauf. Es ist der Retter der Menschheit. Und er sagt und fordert auf, hört her, hört alle her und setzt alles in Bewegung, was ihr in Bewegung setzen könnt. Baut Straßen der Begegnungen. Denn der König und Retter, er ist da. Jetzt können wir mal einen Teil von dem Vers 3 zeigen. Bereitet den Weg des Herrn. Bereitet den Weg des Herrn. Es ist der Weg Gottes zu den Herzen der Menschen. Denn dieser Sohn Gottes ist ein Gott der Nähe. Er will die Gemeinschaft mit dir leben. Er hat alles dafür in Bewegung gesetzt. Er, der Gott, der Schöpfergott, hat alles in Bewegung gesetzt, was er tun konnte. Und dann sagt er, und jetzt sind wir dran. Jetzt sind wir dran. Jetzt sind wir aufgefordert, alles Störende an die Seite zu räumen, damit wir Gemeinschaft mit ihm leben können. Ja, Herrscher. Die Herrscher dieser Welt haben oftmals eher Angst vor den Menschen. Anstatt Schritte auf die Menschen zuzugehen, bauen sie lieber Zäune auf, die abgrenzen. Ich finde, gute Beispiele dafür sind immer wieder diese G7 oder G20-Gipfeltreffen. Also wenn sich die Politiker der führenden Industrienationen treffen, um halt die wichtigen Dinge dieser Welt zu besprechen. Schon Wochen vorher werden Zäune aufgestellt, Straßen werden gesperrt, Polizei und Sicherheitskräfte rücken an. Für die Sicherheit dieser Politiker geben die gastgebenden Länder immer Millionen Beträge aus. So machen das die Herrscher dieser Welt. Doch der König aller Könige ist nicht gekommen, um sich abzuschirmen. Er ist gekommen, um uns so nahe wie nur irgend möglich zu sein. Wir Menschen werden sogar aufgefordert, Zäune abzureißen. Wir sind dazu aufgefordert, wir sollen alles dazu beitragen, alles tun, damit der Retter der Menschen, die Herzen, dass der Retter der Welt, der Retter der Menschen, die Herzen der Menschen erreichen kann. Christus ist ein Gott der Nähe. Also was bedeutet, wie wir es gerade in dem Text gehört haben, was bedeutet Berge und Täler einebnen? Wörtlich genommen hätten wir hier im Norden Vorteil. Ja, schon viel ist eben, im Süden haben noch viel zu tun. Darum geht es natürlich nicht, das ist uns allen klar, oder? Keine landwirtschaftlichen Maßnahmen sollen wir ergreifen, sondern es geht darum, dass wir an unserem Charakter arbeiten sollen, ihn an unserem Charakter arbeiten lassen, dass wir bereit sind, Angst und vor allen Dingen Unversöhnlichkeit zu überwinden. Dort, wo wir Menschen verletzt worden sind, müssen wir zur Versöhnung bereit sein. Zur Versöhnung bereit sein? Wow. Eines der ganz großen Herausforderungen, der wir uns immer wieder stellen müssen, zur Versöhnung bereit sein, dem Ehepartner gegenüber, den Kindern, den Eltern gegenüber und so weiter. Und dabei, wenn es um Versöhnung geht, dürfen wir niemals vergessen, dass Jesus der größte Versöhner überhaupt ist. Als Jesus zu uns Menschen auf die Erde kam, da waren wir Menschen noch alle Feinde Gottes. So können wir es in der Bibel nachlesen. Jesus kam zu uns Menschen, um uns Menschen die Möglichkeit zur Versöhnung mit Gott zu geben. Versöhnung ist ein oftmals schwieriger Weg, aber ein ganz wunderbarer Weg zu den Herzen der Menschen. Und Markus fordert uns schon auf, ganz am Anfang seines Evangeliums auf, baue Straßen, auf denen Christus die Herzen der Menschen erreichen kann. Wir können die Menschen nicht zu ihrem Glück zwingen, aber wir können mindestens Vorbilder sein. Und Gott ist uns auch in diesem Bereich ein echtes Vorbild. Er hätte oft schon sagen können, mit den Menschen, das macht echt keinen Sinn, also mich mit denen immer wieder abzumühen und abzuplagen, eben das steht nicht auf Gott seinen Plan, sondern er hat einen wunderbaren Heilsplan, in dem er sich immer wieder um die Menschen bemüht hat und immer wieder Wegweiser aufgestellt hat. Und einer dieser wunderbaren Wegweiser ist auch Johannes der Täufer. Johannes der Täufer, ein Prophet, der mit dem größten Privileg überhaupt ausgestattet worden ist, dieses größte Privileg bekommen hat. Er durfte diesen lang angekündigten Messias, den Retter der Menschen, den durfte er sehen. Den durfte er sehen. Wer an Jesus glaubt, das ist auch die Verkündigung von Johannes dem Täufer gewesen. Wer an Jesus glaubt, der wird gerettet. Wovon gerettet? Von dem ewigen Tod, von dem ewigen Getrenntsein von Gott hin zu dem ewigen Leben mit Gott. Also das ist das, was Jesus für uns getan hat und was ich wirklich ganz interessant finde, also in diesem Buch, in diesem Evangelium, in dieser guten Nachricht, die Markus geschrieben hat, da geht es ja darum, was Jesus für uns alles getan hat. Das wird dort erklärt. Und ich finde es interessant, ganz am Anfang seines Evangeliums, in den ersten Versen gleich ganz am Anfang, fordert Markus uns auf, das ist der Messias, er ist der Retter. Und ganz am Anfang fordert er uns auf und sagt, und jetzt bist du dran. Jetzt seid ihr dran. Jetzt bist du dran. Nimm diese Aufforderung ganz persönlich. Bereite den Weg des Herrn. Das sagt Gott auch zu uns heute. Das sagt Gott auch heute immer noch zu dir und auch zu mir. Bereitet den Weg des Herrn. Selbst dann, wenn es uns schlecht geht. So, das ist dieses Bild der Wüste. Selbst eine Stimme eines Predigers in der Wüste. Ja, manchmal, da fühlen wir uns wirklich so, als würden wir in der Wüste leben. Weil die Probleme unser Leben austrocknen, weil die Probleme uns übermannen. Und viele von uns haben ja auch wirklich massive Probleme. Soll man auch gar nicht kleinreden. Aber wir denken dann, ja, ich kann jetzt gar keine Verbindung zu Jesus halten. Das ist falsch. Gerade dann. Oder wir denken, was ich jetzt im Moment gar nicht kann, ist etwas so für Jesus unterwegs sein, den Weg für Jesus zu bahnen. Wie soll ich das in der Lebensphase und der Situation, in der ich jetzt gerade bin, tun? Ein weiteres Beispiel. Vor ein paar Tagen hatte ich ein Gespräch und einen Gebetsdienst mit einer älteren Frau. Und diese Frau, sie sagte zu mir, ich bin alt, ich bin krank. Seit vielen Jahren bin ich schon sehr krank. Es gab Zeiten, da war ich mehr bei den Ärzten als woanders. Wie und wo soll ich da noch Menschen mit dem Evangelium konfrontieren, die gute Nachricht weitersagen? Sie sagte zu mir, und da habe ich angefangen dafür zu beten. Und da wurde mir im Grunde genommen der Auftrag ganz deutlich. Und der Auftrag war dann, den sie dann für sich erkannt hatte, war, sage es den Ärzten. Erzähl den Ärzten von der guten Nachricht des Auferstandenen. Und dann sagte sie, und das mache ich auch. Und das mache ich jetzt schon seit vielen Jahren. Und dann erzählte sie mir, natürlich, ich nehme die Hilfe der Ärzte in Anspruch. Natürlich mache ich das. Aber darüber hinaus erzähle ich ihnen etwas von Gottes Wirken. Und dann sagt sie den Ärzten, dass sie deshalb nicht total am Boden zerstört ist und immer nur frustriert ist, weil Jesus mir Hoffnung gibt und Zuversicht. Bereitet den Weg des Herrn. Der nächste Punkt, Gott, gut ausgebaute Straßen tragen dazu bei, dass sein Land anfängt wirtschaftlich zu wachsen. Das können wir hier mal zeigen. Super. Gut ausgebaute Straßen sind wichtig. Und das hatten zum Beispiel auch zu Jesu Zeiten die Römer schon erkannt. Gut ausgebaute Straßen sind wichtig, damit ein Reich florieren kann. Straßen zu bauen ist aber anstrengend, zeitaufwendig, kostet Kraft. Alles muss vermessen werden. Da müssen eben die Berge wirklich mal eingeebnet werden und Täler aufgeschüttet werden. Brücken müssen gebaut werden und Bäume müssen gefällt werden und Wurzeln müssen entfernt werden. Und bei diesem Bild möchte ich jetzt mal bleiben. Wurzeln müssen entfernt werden. Wie werden die Straßen zu den Herzen der Menschen gebaut? Auch hier müssen die schlechten Wurzeln entfernt werden. Die guten dürfen bleiben. Aber die schlechten Wurzeln, die müssen raus. Das bedeutet für uns Menschen, dass wir bereit sind, auch Wege der Versöhnung zu gehen. Alles Störende muss weggeräumt werden, damit darauf dauerhaft tragende Straßen gebaut werden können. Und jetzt komme ich zu meinem nächsten Punkt, auch der ist sehr wichtig. Wie lassen sich die Straßenbauer vorbereiten? Das können wir jetzt hier zeigen. Wie lassen sich die Straßenbauer vorbereiten? Also ihr merkt jetzt schon, ich bleibe so ein bisschen bei diesem Bild, der uns ja von dem Bibeltext vorgegeben ist, dass wir einebnen sollen, Straße, Wege der Begegnung bauen sollen. Ich bin einfach mal bei diesem Bild geblieben, Wege zu bauen, Straßen zu bauen, aber immer mit diesem Ziel von Gott zu den Herzen der Menschen. Und dabei geht es natürlich auch um uns Christen, um uns. Wir sind dann in diesem Fall die Straßenbauer. Wie können wir uns vorbereiten? Stellen wir uns auch jetzt mal anhand des Textes die Frage, was können wir von Johannes lernen? Johannes dem Täufer, was können wir von ihm lernen? Also Johannes der Täufer lebte eine lange Zeit in der Wüste. Den einen Teil von Vers 3 zeigen wir jetzt mal. Es ist eine Stimme eines Predigers in der Wüste. Hier in der Einsamkeit, suchte und fand Johannes der Täufer die Nähe Gottes. Wir können von Johannes lernen, dass wir die Stille, die Nähe Gottes suchen sollen, bevor wir auf die Menschen losgehen. Ja, bevor wir auf die Menschen losgehen. Erstmal Gott fragen. Wir wollen ja oftmals viel erreichen. Wir wollen, dass Gott zu uns spricht. Doch warum sollte Gott mit uns anders umgehen als mit den großen Propheten des Alten Testaments oder Johannes dem Täufer oder sogar Jesus? Ja, sie alle suchten, bevor sie ihren Auftrag anfingen auszuführen, suchten sie die Nähe zu Gott, die Stille zu Gott, hörten auf sein Reden. Und dann konnte Gott ihnen den Auftrag geben und zu ihnen sprechen und ihnen auch Kraft geben für den Auftrag. Und dann war Johannes auch nicht hochmütig, sondern demütig. Markus 1, Vers 7 können wir jetzt mal zeigen. Dort sagt er, es kommt einer nach mir, der ist stärker als ich. Und ich bin nicht wert, dass ich mich vor ihm bücke und die Riemen seiner Schuhe löse. Es ging Johannes nicht darum, dass er die Ehre bekam, sondern Johannes wollte mit seinem ganzen Leben dem Christus, dem von Gott in besonderer Weise Gesalbte, die Ehre geben, den Weg bereiten. Und dazu richtete Johannes sein ganzes Leben aus. Für Johannes sah es so aus, sein Leben dann so aus, dass er einen sehr einfachen Lebensstil führte. Johannes trug einen Mantel aus Kamelhaaren, er aß Heuschrecken und wilden Honig, also alles, was er in der Wüste fand, das zog er an oder hat's gegessen. Wir können uns sicher sein, dass auch das, für die damalige Zeit war das ungewöhnlich, fast unnormal. Also auch damals, Johannes der Täufer hat das gemacht, aber kaum ein anderer. Es war also auch für die damalige Zeit nicht normal. Und dennoch erreichte Johannes die Menschen. Zu Tausenden strömten sie zu ihm hin, um ihn zu hören, um sich von ihm taufen zu lassen. Und was können wir jetzt davon lernen? Was können wir daraus lernen? Also es geht nicht darum, dass auch wir jetzt hier auf einmal anfangen, Kamelhaare zu tragen und Heuschrecken und Honig aus der Wüste zu essen. Sondern es geht immer um unsere gelebte Beziehung zu Gott. Es geht um unsere gelebte Beziehung, dass wir einen Weg finden, unsere Beziehung zu Gott zu leben. Dort, wo wir unseren Glauben leben, und das möchte ich noch sogar ein bisschen erweitern, nicht nur sagen, dort, wo wir unseren Glauben leben, sondern dort, wo wir unseren Glauben glaubwürdig leben. Und das hat Johannes getan, obwohl er so vom äußeren Stil her aus der Rolle fiel. Aber dort, wo wir unseren Glauben glaubwürdig leben, dort bauen wir eine Straße für Christus zu den Herzen der Menschen. Und damit komme ich zum Schluss meiner Predigt. Zum Schluss meiner Predigt möchte ich noch einmal auf den Vers 1 des Markus-Evangeliums hinweisen. Und ihr wisst ja, also wenn wir von Evangelium reden, dann reden wir von dem Buch oder den Büchern mit der guten Nachricht, die Hoffnung macht. die frohe Botschaft. Vers 1 zeigen wir jetzt mal noch. Dies ist der Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Und drunter zeige ich jetzt nochmal die etwas mit der Auslegung, mit der Übersetzung. Dies ist der Anfang der Frohbotschaft, Freudenbotschaft, der guten, er sagt, wenn man das dann liest, nicht einfach, also wenn man keine Ahnung davon hat und das Buch aufsteht und liest, ein Anfang einer guten Nachricht, das macht doch total neugierig, oder? Also dies ist der Anfang der Freudenbotschaft von dem Retter, der von Gott in besonderer Weise Gesalbte, dem Sohn Gottes. Und dann fordert er auf, bahnt einen Weg unserem Gott. Wohin? Zu den Herzen der Menschen. Und er fordert auf, kommt und seht. Was für eine großartige Überschrift über ein Buch. Es ist die Freudenbotschaft, die Markus aufgeschrieben hat. Im Alten Testament ist es noch eine Prophezeiung. Und jetzt, sagt er, ist es Wirklichkeit geworden. Die Freudenbotschaft von dem prophezeiten Retter nimmt seinen Lauf in dieser Welt. Es ist der Retter der Menschheit. Und er fordert auf, hört her und setzt alles in Bewegung, was ihr in Bewegung setzen könnt und denkt nicht zu gering von dem, was ihr tut, sondern das, was ihr tut, das tut und setzt euch in Bewegung und macht es einfach. Baut für ihn Straßen der Begegnung, denn der König und Retter, er ist da. Wir können die Menschen nicht zu ihrem Glück zwingen, aber wir können Vorbilder sein. Und wenn wir an unsere Grenzen stoßen, dann ist das nur normal, weil Gott hat uns als Wesen, als begrenzte Wesen geschaffen. Und wenn wir an unsere Grenzen stoßen, dann sag ruhig, Gott, bis hierher kann ich, aber weiter kann ich nicht. Und dann können wir uns sicher sein, dass er dann übernimmt. Habe immer dieses wunderbare Ziel vor Augen, bereitet den Weg des Herrn. Wohin? Immer zu den Herzen der Menschen. Amen. Ich möchte dich noch einladen, mit mir zusammen zu beten. Allmächtiger Gott und Vater im Himmel, ja, wir suchen und finden deine Nähe im Gespräch mit dir. Du bist heilig, du bist allmächtig. Und du, Jesus, hast für uns durch dein Leiden und Sterben und Auferstehung den Weg für uns zu Gott bereitet, freigemacht. Und jetzt wurden wir daran erinnert, dass du uns aufforderst, dass du uns herausforderst und wir bitten dich, dass du uns durch die Kraft deines Geistes Weisheit schenkst und Gelingen schenkst. Und wir bitten dich, dass dadurch Erweckung geschieht in uns, in unserem Leben, in unserer Gemeinde und in den Städten und Dörfern, in denen wir leben. Zu Recht beten wir dich an. Du bist der Herr aller Herren, König aller Könige. Amen.